Warum ist es nicht einfach? Ingeborgs Augen waren Bojen, um die der Ozean hätte tosen können, ohne dass sie sich erschüttern ließen. Weil es Geld kostet. Weil ich meinem Vater auf der Tasche liege. Weil mein Vater zwar seit bald 30 Jahren immer aufs Neue als Geheimtipp gilt, aber auch immer aufs Neue als der sperrige Ende, den man sich lieber doch nicht zulegt, weil man keine passende Schublade hat. Für das Geld sorge ich, Michael, ohne Ende, entschied Ingeborg. Ich vermittle dich an ein paar Kabaretts, die kleinen Fische, die Zwiebel, die Namenlosen. Da kannst du dich ausprobieren, Kontakte knüpfen und dir das nötige Einkommen verschaffen. Ohne Ende. So hatte der hebräische Kabbalist Isaac Luria das göttliche Urprinzip genannt, das sich jeglicher Fassbarkeit entzog. Ob er in Ingeborg, für die er brannte, verliebt war, vermochte Michael noch nicht mit Sicherheit zu sagen, aber er war verliebt in ihren Humor, der keiner war. Sie hielt Wort, zog ihn in ihre Kreise, näher ans Theater, ans Kabarett, aber auch zum Rundfunk, wo sie dauerhaft engagiert war, weil die Hörer ihre Stimme liebten. Sie lagen dieser Stimme regelrecht zu Füßen. Wenn ich ihre Stimme höre, möchte ich in meine Radiotruhe hineinkriechen, um ihnen nahe zu sein, hatte ihr ein Verehrer geschrieben, nachdem sie in einem Nachtprogramm eine Erzählung ihrer Freundin Luise Rinser gelesen hatte. Michael hörte Ingeborg auch gern lesen. Er hätte liebend gern ein Stück Text zustande gebracht, das er ihr zum Lesen hätte geben können, aber die Erzählung ihrer Freundin Luise Rinser gefiel ihm nicht. Sie erschien ihm bedeutungsschwanger, aber nicht bedeutend. Die Freundin selbst gefiel ihm nicht wesentlich besser. Luise Rinser war eine kleine, kompakte Frau, die ein Bekannter als eine Art Wollhandkrabbe beschrieben hatte, wie Michael sie an der holsteinischen Küste gesehen hatte. Diese Tiere wühlten sich, um an ihr Ziel zu gelangen, mit erstaunlicher Zielstrebigkeit durch den Sand des Strandes und verursachten dabei einen Wirbel, wie man ihn ihrem handtellergroßen Körper kaum zutraute. Ähnlich verhielt sich Luise Rinser, wenn sie beim Betreten eines Raumes jemanden erspähte, den sie als wichtig erachtete. In schnurgerader Linie strebte sie auf das Objekt ihres Interesses zu, wühlte alles auf, ohne einen Blick zurückzuwerfen und begann in dem Augenblick, in dem sie ihr Opfer erreicht hatte, auf es einzureden. »Und worüber redet sie?« fragte sein Vater, nachdem Michael daheim einen Auftritt der Krabbenfrau geschildert hatte. »Nach allem, was man so hört, muss allein ihre theologische Bildung ja im Umfang der Vatikanischen Bibliothek entsprechen.« »Theologisch?« schaltete die Mutter sich ein. »In welcher Richtung denn?« »In der Christengemeinschaft hat jemand sie eine preisgekrönte Literatin genannt, und Johannes Lenz hat neulich erwähnt, sie wäre politisch aktiv und in Fragen zeitgenössischer Musik eine Kapazität.« Tatsächlich war Luise Rinser eine Kapazität in so ziemlich allem. Sie redete über Hesses spirituelle Symbolik, Orffs Choralwerke, den pazifistischen Auftrag der katholischen Kirche, ihre Erfahrungen im antifaschistischen Widerstand, die kulturelle Überlegenheit Italiens und die Bedeutung der Lektüreauswahl für die Volksschulerziehung. Trotz seines Widerwillens konnte sich Michael einer gewissen Bewunderung nicht erwehren. Was auch immer sie anfing, mit welcher Vehemenz sie ein Thema, eine These oder Theorie auch zu vertreten schien, es gelang Luise, so gut wie ausschließlich über sich selbst zu reden. Vielleicht hätte er sich für sie erwärmen sollen, denn sie war eine, die unentwegt in Flammen stand. Inge Heinrichs, ihre die Wirklichkeit anbetende Gastgeberin, wirkte neben ihr nicht nur kühl, sondern geradezu trocken. Dennoch ließ etwas ihn vor dem Feuer der Rinser zurückschrecken, etwas allzu Grelles, allzu leicht Entbranntes. »Ich mag sie nicht«, sagte seine Mutter, die sie kaum kannte. »Warum nicht?« »Weil sich mir die Nackenhaare aufstellen, wenn sie hereinkommt. Ich brauche mich nicht einmal umzudrehen und weiß doch, sie ist da.« Sie holte Atem, setzte neu an. »Außerdem zieht sie über dich her. Zu Vera hat sie gesagt, der nennt sich Dichter und hat es nicht einmal bis zum Abitur gebracht. Was das miteinander zu tun hat, Poesie und stumpfes Einpauken vor der Prüfung, hätte jemand sie fragen können. Aber eine, die so dumm daherredet, hätte darauf ja auch nur eine dumme Antwort gewusst.«